Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Frauen verdienen weniger Geld, führen seltener und arbeiten meist in Teilzeit. Dieses Bild lässt sich statistisch ermitteln. Allerdings trifft es nicht immer zu und bundesweit auch nicht. Im Osten Deutschlands sieht es nämlich anders aus. Der sogenannte Gender Pay Gap, der ist hier viel kleiner. Frauen arbeiten eher in Vollzeit und auf der zweiten Führungsebene sind sie sehr präsent. Das zeigt eine neue Studie, die wir uns genauer anschauen. In Wirtschaft am Mittag, heute mit Sina Fröndrich. Schön, dass Sie zuhören. Es geht um 25.000 Dieselfahrzeuge, die der Daimler-Konzern in den USA verkauft hat. Seit 2016 ermitteln die Behörden wegen dieser Wagen, weil sie vermuten, dass die Abgaswerte manipuliert sein könnten. Nun hat sich der Autobauer aus Stuttgart zumindest zivilrechtlich in den USA auf einen Vergleich verständigt. Bevor wir dazu eine Einordnung hören, zunächst die Informationen von Thilo Kössler.
Auf lange Sicht sei Betrug nicht die klügste Art und Weise, ein Produkt auf den Märkten zu etablieren, fasste Kaliforniens Generalstaatsanwalt Xavier Becerra die Einigung nicht ohne Suffisanz zusammen. Diese Erfahrung habe jetzt auch Daimler machen müssen. Der Konzern sei nicht der Erste, der zu dieser Erkenntnis komme, aber er werde auch nicht der Letzte sein, versprachen die US-Behörden. Der Vergleich, den Daimler unter anderem mit dem US-Justizministerium und der Umweltschutzbehörde EPA geschlossen hat, kommt das Stuttgarter Unternehmen teuer zu stehen. Insgesamt muss der Konzern für die Beilegung der Rechtskonflikte in einer Grundsatzeinigung umgerechnet mehr als 1,9 Milliarden Euro bezahlen. Auch eine Sammelklage von amerikanischen Autobesitzern wurde per Vergleich beigelegt, Kosten allein dafür 700 Millionen Dollar. Dabei räumte Daimler, anders als der VW-Konzern dies getan hatte, noch nicht einmal ein, tatsächlich diese umstrittene Schummelsoftware bei Dieselfahrzeugen eingesetzt zu haben. Die Stuttgarter standen seit 2016 zunehmend im Verdacht, dies bei 250.000 Fahrzeugen auf dem US-Markt getan zu haben. Angesichts der fortgesetzten Ermittlungen mit offenbar wachsender Beweislast trat Daimler nun die Flucht nach vorn an. Damit ist der Konzern aber noch nicht ganz aus dem Schneider. Noch ist das Verfahren nicht gerichtlich abgeschlossen und auch weitere strafrechtliche Konsequenzen sind durchaus noch nicht vom Tisch.
Die Dieselaffäre hat sich also für Daimler in den USA noch nicht ganz erledigt. Damit gehen wir zu Volker Hirt, unserem Börsenreporter in Frankfurt am Main. Herr Hirt, das heißt jetzt auch, Daimler kauft sich damit frei, zumindest zivilrechtlich. Wie wird das an der Börse gesehen?
Also wenn ich mir den aktuellen Aktienkurs angucke, dann muss ich sagen, sehr gelassen. Zunächst mal ist Daimler ins Minus gerutscht, aber jetzt stehen sie ganz gut da, 0,2%, aber das geht dem Gesamtmarkt ähnlich. Der ist sogar noch ein bisschen besser gelaufen. Da sind wir jetzt bei einem Plus von 0,42%. Aktien, der DAX steht jetzt bei 13.248 Punkten. Ja, also das mit Daimler, das sagen offenbar die Anleger, ist doch vielleicht nur Portokasse. Diese insgesamt 1,9 Milliarden und die 700 Millionen und die 875 Millionen, die da immer noch dazu kamen. Das habe ich auch Jürgen Pieper gefragt. Er ist Autoanalyst des Bankhauses Metzler. Ihn hatte ich zum Thema Daimler für den Deutschlandfunk hier im Studio. Insgesamt, also zu all den Vorstrafen, kommen jetzt noch mal über 800 Millionen dazu. Ist das Portokasse?
Portokasse wäre etwas übertrieben oder untertrieben. Aber es ist schon eher ein immer noch leicht zu bezahlender Betrag als etwas, was Daimler in Schwierigkeiten bringt.
Daimler hat ja diese Strafe akzeptiert, aber dennoch geleugnet, dass es eine Abschalteinrichtung gegeben habe. Man habe so etwas nicht installiert. Wie passt das jetzt zusammen?
Ja, das passt in der Tat gar nicht zusammen. Ich finde die Kommunikation gerade von Daimler eigentlich von Anfang an in der Dieselkrise sehr schlecht. Ja, es ist eigentlich eine Katastrophe gewesen, dass man sich direkt auf diesen Punkt, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen, sozusagen begeben hat und auch davon eigentlich bis heute nicht abgerückt ist. Da hat man sich viel zu leicht gemacht. Man hat ja mittlerweile Milliardenbeträge bezahlt und jetzt den Druck auf die Mitarbeiter erhöhen muss und Leute ihren Job verlieren, auch weil Daimler sich natürlich an einer Ecke hat etwas zu Schulden kommen lassen. Also ich finde, diese Art der Kommunikation, das geht nicht. Da in so einer Krise muss man offener sein und anders mit der Öffentlichkeit reden.
Glauben Sie, dass jetzt damit die Sache vom Tisch ist oder kommt da noch was auf Daimler zu?
Ich glaube, es kommt nichts Großes mehr auf Daimler zu. In den USA ist es theoretisch noch möglich, dass es Strafanzeigen gibt. Das Ganze ist ja jetzt zivilrechtlich beigelegt worden. Strafanzeigen könnte es schon noch geben, theoretisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich da keines Betrugs oder Ähnliches schuldig gemacht hat. Und insofern sehe ich auch keine Basis für Strafanzeigen.
Die Automobilhersteller, die in den USA Auto verkaufen wollen, es waren ja nicht nur Deutsche, haben ja geschummelt, um den strengen Abgasnormen vor allem in Kalifornien zu genügen. Sind die Autos ohne Schummelei jetzt unverkäuflich? Ist der Diesel zum Beispiel jetzt tot in den USA?
Ich habe den Eindruck, der Diesel ist ziemlich tot. Die aktuellen Diesel, und das ist ja ein bisschen die Tragik, Die sind eigentlich sehr saubere Autos. Die erfüllen nicht nur Normen, was diese Stickoxid-Emissionen betrifft, sondern sie unterschreiten sie ganz, ganz stark. Da fragt man sich natürlich, warum hat man das nicht ein paar Jahre früher in diese Richtung geleitet? Aber Fakt ist, würde ich sagen, dass der Diesel, der sowieso in den USA noch nie gemocht worden ist, dass er durch diese langanhaltende Diesel-Diskussion ja ziemlich tot ist.
Wie ist Daimler jetzt überhaupt aufgestellt? Es gibt zwar viele Hybride im Angebot, einige rein elektrische Autos auch, aber so eine Strategie in Richtung, jetzt gehen wir mal elektrisch in die Vollen, kann ich nicht erkennen, oder täusche ich mich?
Nein, eine klare Strategie ist nicht zu erkennen. Man versucht es auch hier so ein bisschen sich dahingehend leicht zu machen, als man alles abdeckt, so mit dieser Formel, wir bieten sozusagen dem Kunden jede Technologie an. Man hat kein echtes Profil gewonnen. Ich glaube allerdings auf der anderen Seite, dass Herr Källenius dabei ist, sich frei zu schwimmen, auch von seinen Vorgängern. Und dass es jetzt nur eine Frage ist von vielleicht Monaten, bevor Daimler doch Akzente anfängt zu setzen.
Zum Schluss die allgemeine Frage, was macht die deutsche Automobilindustrie im Moment richtig und was macht sie falsch?
Ja, richtig macht sie. Sie mobilisiert sehr viel Gelder, ja, um erstens mal aus dieser Krise herauszukommen. Das macht sie ganz gut, finde ich. Und zum Zweiten auch, um sich den neuen Technologien wirklich nicht nur anzupassen, sondern auch hier relativ schnell wieder eine führende Rolle zu übernehmen. Kritisch ist sicherlich zu sehen, sie fühlen sich der Tradition eben sehr verhaftet. Das kann man verstehen, kann man es auf alle Fälle, weil man so sehr erfolgreich war mit dem klassischen Maschinenbau, mit den großen, großartigen Verbrennungsmotoren. Und davon abzurücken, womit man so viel Erfolg hatte, ist halt schwierig. Aber das muss passieren und Ansätze sind zu sehen. Aber Tesla ist immer noch derjenige, der im Moment den anderen was vormacht. Und das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre so dauern.
Das war das Gespräch mit Jürgen Pieper, Autoanalyst des Bankhauses Metzler.
Soweit also zu Daimler. Schauen wir noch auf den Impfstoffbereich. Nach CureVac bekommt jetzt auch BioNTech Geld vom Bund zur Impfstoffentwicklung. Wie hoch ist denn die Summe?
375 Millionen Euro. Das Projekt von BioNTech ist eines von drei Programmen, die durch das Bundesforschungsministerium mit insgesamt bis zu 750 Millionen Euro gefördert werden. CureVac, das Unternehmen aus Tübingen, hatte aus dem Topf bereits 252 Millionen bekommen. Praktischerweise ist der Bund auch bei dem Unternehmen als Teilhaber eingestiegen. Das bleibt natürlich jetzt auch nicht ohne Folgen für den Aktienkurs von BioNTech. Plus 3,7%. Auch CureVac-Aktien verteuern sich um 2,7%.
Schauen wir auf Airbus. Der Chef des Flugzeugbauers, der hält betriebsbedingte Kündigungen für unumgänglich. Wie konkret ist der schon geworden?
Guillaume Faury heißt der Mann und er sagt, es sei unwahrscheinlich, dass das freiwillige Ausscheiden aus dem Unternehmen ausreichen würde, um 15.000 Arbeitsplätze abzubauen. Das hat er in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben. Also 15.000, das ist die konkrete Zahl. Wie viele davon betriebsbedingt dann gehen müssen, das ist nicht bekannt.
Die Internationale Energieagentur, die hat ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl gesenkt. Sehen Sie da Bewegungen am Ölmarkt?
Ja, man sagt einen Rückgang der Nachfrage von rund 9% voraus. Das deckt sich auch mit dem, was BP gestern schon gesagt hat. Die Preise für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent und der US-Sorte WTI sanken jeweils wieder unter die Marke von 40 US-Dollar, sind jetzt wieder ein bisschen drüber gestiegen. Aber der Preisverfall bleibt enorm. Vor wenigen Jahren kostete Öl noch dreimal so viel wie heute.
Schauen wir noch kurz auf den fränkischen Autozulieferer Schaeffler. Der braucht nach eigenen Angaben kein frisches Geld, um durch die Corona-Krise zu kommen.
Ja, zur Not könnte man 200 Millionen Vorzugsaktien ausgeben und damit im besten Fall mehr als 1 Milliarde Euro einsammeln. Anleger trauen dem Braten aber nicht, die Aktie verliert über 1%.
Dann schauen wir auf Euro-Anleihen und auf Gold.
Euro knapp 1,19 Dollar, exakt 1,1894. Gold wird in unserer Währung ein bisschen teurer, 1.655 Euro pro Feinunze. Und die Anleihen gewinnen 3 Basispunkte. Die Rendite liegt jetzt im Schnitt bei minus 0,48%.
Aus Frankfurt am Main war das der Börsenbericht von Volker Hirt. Frauen waren in erster Linie Hausfrauen. So in etwa sah das klassische Familienbild noch bis in die 1980er Jahre aus. In der Bundesrepublik, um genau zu sein. In der DDR dagegen, da war es selbstverständlich, dass auch Frauen arbeiteten. Sie wurden gebraucht als Arbeitskräfte. Beim Thema Gleichstellung gab es also deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Aber wie sieht es heute aus? Das wollte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung wissen. Und sie hat eine Studie erstellt. Daran hat die Genderforscherin Aline Succo mitgearbeitet und mit ihr konnte ich sprechen. In puncto Geschlechtergerechtigkeit, wie weit liegen Ost und West auseinander?
Das kann man jetzt an mehreren Punkten festmachen. Beim Erwerbseinkommen beobachten wir zum Beispiel in Ostdeutschland einen wesentlich geringeren Gender Pay Gap von nur 7% und in Westdeutschland gleich einen dreimal so hohen Gender Pay Gap von 21%.
Woran liegt das denn im Wesentlichen, dass diese Lücke im Osten deutlich geringer ist?
Zum einen liegt es daran, dass vor allen Dingen westdeutsche Männer sehr hohe Löhne haben, also im Vergleich auch zu ostdeutschen Männern. Was eben zum Beispiel daran liegt, dass vor allen Dingen die großen Industriestandorte im Westen des Landes liegen. Ein zweiter Punkt ist aber auch, dass ostdeutsche Frauen andere Erwerbsbiografien haben als westdeutsche Frauen. Also häufiger am Erwerbsleben teilnehmen, häufiger in Vollzeit arbeiten, häufiger Führungspositionen besetzen.
Wenn wir noch mal kurz bei dem Einkommen bleiben, Sie haben die Industriejobs da angesprochen. Wie sorgt das am Ende dann eben auch tatsächlich dafür, dass dieser Gender Pay Gap nicht so groß ist, weil auch Männer im Osten dann eher in niedrigerem Lohnbereich zu finden sind?
Genau, also wir finden, also wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade die hohen Einkommen anschaut, also über 5.000 Euro, dass die vor allen Dingen oder sehr häufig auftreten bei westdeutschen Männern, während bei den ostdeutschen Männern, dass die sehr viel häufiger Niedrigeinkommen beziehen als jetzt zum Beispiel auch westdeutsche Männer.
Und Sie haben jetzt schon die Führung angesprochen, dass sich bei den Führungskräften, dass es da auch einen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Das fand ich tatsächlich auch ganz interessant in Ihrer Studie, dass es wahrscheinlicher ist, im Osten eine Frau in der Führung anzutreffen, in der Führungsetage, als im Westen. Wie lässt sich das denn begründen?
Also zunächst mal zu den Zahlen. Also wir haben Unterschieden in erster und zweiter Führungsebene. Und man sieht in der ersten Führungsebene, dass sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland Frauen seltener Führungspositionen besetzen. Aber insbesondere in der zweiten Führungsriege sozusagen beobachten wir, dass ostdeutsche Frauen da eigentlich die gleichen Chancen haben wie Männer.
Und woran liegt das? Was sind die Gründe dafür?
Also den Punkt kann man eigentlich vor allen Dingen darin begründen, dass Ostdeutschland die institutionelle Kinderbetreuung sehr viel besser ausgebaut ist als im Westen. Insbesondere bei der Ganztagsbetreuung sehen wir, dass das viel besser möglich ist als im Westen. Und das bedeutet wiederum, dass westdeutsche Frauen seltener Führungspositionen überhaupt einnehmen können als ostdeutsche Frauen, weil häufig Führungspositionen nur in Vollzeit angeboten werden.
Ja, könnte man ja dann aber auch sagen, das ist ja auch was Sie feststellen in der Untersuchung, dass Frauen häufiger im Osten auch in Vollzeit arbeiten. Jetzt könnte man sagen, gut, dass sich daraus dann ergibt, dass wir eine Geschlechtergerechtigkeit dann auf Führungsebene haben. Aber wäre der Umkehrschluss nicht ein anderer, vielleicht auch zu sagen, es wäre besser, wenn auch Führen in Teilzeit dann am Ende möglich wäre?
Genau, also das ist auf jeden Fall eine ganz große Forderung, die wir auch haben, dass natürlich Führungspositionen nicht automatisch immer nur an Vollzeit geknüpft werden sollten. Dennoch sollten Frauen auch überhaupt die Chance haben, eine Führungsposition besetzen, indem zum Beispiel auch zusätzlich die Kinderbetreuung ausgebaut wird.
Wenn wir mal bei dem Thema Vollzeit bleiben, welche Rolle spielt denn auch nochmal dann wieder das niedrigere Lohnniveau insgesamt im Osten, dass sich dann vielleicht für einige Familien auch gar nicht die Frage stellt, dass da einer von beiden überhaupt in Teilzeit geht, weil es einfach eine ökonomische Notwendigkeit ist, dass beide Vollzeit arbeiten?
Also häufig ist es natürlich auch eine ökonomische Überlegung. Kann ich überhaupt nur von einem Vollzeiteinkommen leben? Und insbesondere im Osten sehen wir ja, dass Männer häufiger von Niedrigeinkommen leben müssen. Und insbesondere da ist es natürlich häufig notwendig, dass die Frau auch in Vollzeit mindestens tätig ist.
Und auf der anderen Seite die Frau als Zuverdienerin, als Minijobberin, das ist tatsächlich im Wesentlichen dann eher ein westdeutsches Phänomen immer noch.
Genau, und nach wie vor beobachten wir, dass vor allen Dingen Minijobs von westdeutschen Frauen ausgeführt werden. Aber wir können dennoch sehen, dass die Zahl der Minijobberinnen über die Zeit zurückgegangen ist.
Wenn Sie jetzt für diese Studie haben Sie ja Daten eben aus den verschiedenen Bundesländern für Ost und West erhoben. Jetzt ist es ja aber auch so, dass wir wissen, dass viele, die im Osten sozialisiert wurden, inzwischen im Westen leben und andersrum auch. Wie können Sie das denn berücksichtigen?
Das stimmt. Also wir schauen uns immer nur den Querschnitt an. Das bedeutet, wer lebt heute im Westen und wer lebt heute im Osten und vergleichen die Personen miteinander. Dennoch haben wir schon festgestellt, dass vieles auch von den institutionellen Rahmenbedingungen abhängt. Das bedeutet, Wie schaut es denn zum Beispiel eben beim Thema Ganztagsbetreuung aus? Wie schaut es aus beim Thema Kinderbetreuung und so weiter?
Das heißt, am Ende ist das auch eine Frage der Strukturen vor Ort, beispielsweise Thema Familie und Betreuung, Fremdbetreuung. Das heißt also, manche Unterschiede, die sich da jetzt immer noch sehr deutlich abzeichnen, sind dann am Ende vielleicht dann auch eher den Strukturen geschuldet?
Sind auf jeden Fall auch den Strukturen geschuldet. Ich denke aber auch, dass es andere Reformen braucht, um so ein generelles Umdenken sozusagen zu unterstützen. Also zum Beispiel eben den Ausbau des Elterngeldes, also zum Beispiel eben die Verlängerung der Partnermonate, die momentan bei 2 Monaten liegen, zum Beispiel auf 4 oder sogar noch längere Monate.
Fordert Aline Suko, Genderforscherin der Hans-Böckler-Stiftung. Und wir haben gesprochen über Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt zwischen Ost und West. Egal ob Ost oder West, in einigen Branchen, da sind die wirtschaftlichen Sorgen derzeit groß angesichts der Corona-Maßnahmen. Das betrifft die Kultur, es betrifft Restaurants und Hotels. Und angesichts von wesentlichen Veränderungen in der Automobilbranche stehen auch viele Zulieferer im Moment vor gewaltigen Herausforderungen. Was macht das unter dem Strich mit der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr? Das Statistische Bundesamt ermittelt regelmäßig Daten dazu und hat diese heute mal etwas genauer analysiert. Brigitte Scheutes berichtet.
Nach dem tiefen Absturz im Frühjahr zwischen April und Juni war das Bruttoinlandsprodukt ja um 9,7% gefallen, erholt sich die deutsche Wirtschaft wieder. Das zeigen Daten aus dem Juli und August, sagt Albert Brackmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise des Statistischen Bundesamts.
Die Quintessenz würde ich charakterisieren als leichte Erholung, aber nicht in allen Branchen. Im produzierenden Gewerbe ist es so, dass in vielen Branchen die Produktion im Juli zugelegt hat im Vormonat zugleich, in der Automobilindustrie, in der chemischen Industrie, in der Energieerzeugung nahmen sie dagegen ab. Aber trotz dieser Zuwächse liegt die Produktion in den Branchen im produzierenden Gewerbe insgesamt im Juli noch unter dem Vorkrisenniveau.
Dass die Wirtschaftsvertreter selbst noch vorsichtig sind, das hatte für seine Branche in der letzten Woche Christian Kullmann, Präsident des Verbands der chemischen Industrie, deutlich gemacht.
Wir müssen klar erkennen, dass der Weg zurück auf das Niveau von 2019, was kein Champagner-Launen-Niveau war, das wird ein anstrengender und ein entbehrungsreicher Weg. Und er wird uns über das Jahr 2021 deutlich begleiten und wird dieses Jahr auch prägen.
Im Einzelhandel gab es im Mai und Juni insgesamt starke Nachholeffekte. Allerdings hatten die Verbraucher kaum Lust auf neue Kleidung oder Schuhe, zumindest nicht im stationären Handel. Der Online- und Versandhandel boomte jedoch. Wie stark der Schub im Juli wegen der Mehrwertsteuersenkung war, das können die Statistiker noch nicht genau herausfiltern. Die Baubranche ist jedoch so gut wie gar nicht betroffen von der Corona-Krise. Die verlaufe anders als die Finanzkrise 2008-2009, beobachtet das Statistische Bundesamt. Albert Brackmann.
Das hat sehr viel länger gedauert. Der Absturz war aber auch längst nicht so abrupt wie dieses Mal. Das waren ja dann die Folgewirkungen der politischen Maßnahmen ab Mitte März. Und ein weiterer großer Unterschied ist, dass der private Konsum im Rahmen der Finanzmarktkrise deutlich gestützt hat, was jetzt im Rahmen dieser Krise nicht mehr der Fall ist. Hier war der private Konsum rückläufig.
Der Blick nach vorn fällt den Statistikern immer schwer. Auch Albert Brackmann möchte eine vorläufige Einschätzung zur Entwicklung im dritten Quartal nicht abgeben.
Als Statistiker sollte man sich weniger auf seine Gefühle verlassen. Ich hoffe, wenn es so weitergeht, dann wird es sicherlich ein ordentliches drittes Quartal werden. Aber das können wir Ihnen genau erst Ende Oktober sagen, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt fürs dritte Quartal dann berechnen und veröffentlichen werden.
Die sind für den 30. Oktober geplant.
Das Statistische Bundesamt sieht die deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs und hat heute Daten dazu herausgegeben. Und auch noch weitere Daten kommen vom Statistischen Bundesamt, unter anderem zum Gastgewerbe und zur Weinernte. Mehr hat Jessica Sturmberg in den Wirtschaftsnachrichten.
Das Gastgewerbe in Deutschland hat sich im Juli etwas aus dem Corona-Loch gearbeitet. Die Umsätze lagen knapp 22% über denen aus dem Juni, gab das Statistische Bundesamt bekannt. Im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres fallen die Zahlen um mehr als ein Viertel geringer aus. Am härtesten hat die Krise die Hotels und andere Beherbergungsbetriebe getroffen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Erlöse von Januar bis Juli um 45% eingebrochen. In der allgemeinen Gastronomie beträgt der Rückgang knapp knapp 33%. Die Winzer in Deutschland rechnen in diesem Jahr wieder mit einer deutlich besseren Ernte als im vergangenen, unterdurchschnittlich ausgefallenen Jahr. Nach ersten Schätzungen, die das Statistische Bundesamt heute bekannt gab, sind es knapp 6,5% mehr. Die absolute Menge beträgt demnach rund 8,7 Millionen Hektoliter. Zwei Drittel sind davon Weißmost, ein Drittel Rotmost. Große Steigerungen der Erntemengen erwarten Winzerinnen und Winzer in den Anbaugebieten Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Rheingau, Mosel und Pfalz. Einbußen wegen Trockenheit und Spätfrost. Dagegen werden in Saale und Struth, Franken und Sachsen befürchtet. Das neue Sturmgewehr der Bundeswehr soll vom Thüringer Waffenhersteller CG Handel kommen, Teil einer Holding mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen sei als Sieger aus dem Vergabeverfahren hervorgegangen, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Damit wechselt die Bundeswehr den Lieferanten ihres Sturmgewehres zum ersten Mal seit rund 60 Jahren und bestellt nicht bei Heckler und Koch aus dem schwäbischen Oberndorf, das aber noch andere Lieferverträge hat. Tobias Lindner, Mitglied im Verteidigungs- und im Haushaltsausschuss für die Grünen, sagte dem Deutschlandfunk dazu:
Gestern Abend erfahren zu haben, dass Heckler und Koch mal nicht gewinnt, ist zumindest eine überraschende Entscheidung. Wichtig ist jetzt, dass natürlich der Bundestag, dass vor allem der Haushaltsausschuss, der diese Entscheidung noch billigen muss, am Ende versteht, wie die Entscheidung zustande gekommen ist.
Handytarife, bei denen bestimmte Dienste, etwa für Musikstreaming, nicht auf das Datenvolumen des Kunden angerechnet werden, verstoßen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Die Anbieter dürften bestimmte Anwendungen nicht bevorzugt behandeln, die Nutzung der übrigen Dienste nach Verbrauch des Datenvolumens hingegen blockieren.
Wirtschaftsnachrichten von Jessica Sturmberg waren das. Und damit zur Wirtschaftspresseschau. Die Videoplattform TikTok wird in den USA nun offenbar doch nicht an Microsoft verkauft, sondern in einer Partnerschaft mit Oracle weiter betrieben. Und das sorgt in den Wirtschaftskommentaren für Verwunderung.
Doch die Absage des Eigentümers ByteDance an Microsoft sei konsequent, meint das Handelsblatt. Zum einen kann sich gerade ein chinesisches Unternehmen nicht den Vorgaben aus Peking verwehren. Zum anderen dürfte das Management nicht erpicht sein, den wichtigen Algorithmus preiszugeben. Für Oracle ergibt sich daraus eine unerwartete Chance. Die Politik in den USA und China hat Oracle zur einmaligen Gelegenheit verholfen, das momentan wohl interessanteste Internetunternehmen zu übernehmen. Sicherheit herrscht aber erst, wenn ein Vertrag unterzeichnet ist. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hört sich die Vereinbarung zwischen TikTok und Oracle eher nach einer lockeren Allianz an. Warum nun ein stark geschrumpftes Bündnis zur Debatte steht, ist etwas undurchsichtig. Womöglich hat es mit neuen Restriktionen der chinesischen Regierung zu tun, die darauf angelegt schienen, einem TikTok-Verkauf Steine in den Weg zu legen. Auch Oracles gute Verbindungen ins Weiße Haus könnten eine Rolle gespielt haben. Nichts in diesem Geschacher lässt die amerikanische Regierung gut aussehen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Man stelle sich das einmal kurz vor. Es ist Wahlkampf. Angela Merkel spielt sich gegenüber den USA als Sachwalterin deutscher Interessen auf und verfügt den Verkauf des deutschen Facebook-Geschäfts an ein hiesiges Unternehmen. Exakt so springt Donald Trump gerade mit TikTok um. Sollte nun tatsächlich der Oracle-Konzern von Trumps Männerfreund Larry Ellison den Zuschlag für das US-Geschäft von TikTok erhalten, setzte das dem Schmierenstück aus der Feudalzeit noch die Krone auf. Nun noch kurz ins Inland. Die neue Osnabrücker Zeitung findet es beängstigend, wie schnell sich eine Reserve von 26 Milliarden Euro auflösen kann. Bei der Bundesagentur für Arbeit ist das gerade zu beobachten. Die Folgen der Corona-Krise führen zu stark steigenden Ausgaben bei deutlich sinkenden Einnahmen. Defizite sind da programmiert. Das ist bitter, aber alternativlos. Denn ohne die milliardenschweren Auszahlungen von Kurzarbeitergeld hätte es Mitte des Jahres 2,1 Millionen Arbeitslose mehr gegeben. Zuschüsse aus der Steuerkasse können aber keine Dauerlösung sein. Spätestens nach der Bundestagswahl schlägt die Stunde der Wahrheit.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Und hier folgt gleich ein Experiment. Es geht um die Potsdamer Wohnungstauschzentrale. Darüber berichtet gleich Deutschland heute um 10 nach 2. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fründrich.